Einen schönen guten Morgen euch allen. Ja, liebe Edith, du hast dich gefragt, ob das wohl passt, was du in der Einleitung sagst und ob du beim Konzept bleiben sollst. Und es ist gut, dass du beim Konzept geblieben bist, denn einige oder viele dieser Dinge, die du gesagt hast, werden auch in der Predigt anklingen. Ja? Und ja, zum Beispiel, wo du gesagt hast, naja, eigentlich kommen wir uns alle recht gut vor, das geht nicht nur dir so, wir alle kommen uns recht gut vor, weil Schwerverbrecher, sehe ich da jetzt keiner unter uns, aber wenn man genau hinschaut, ja, nach den Maßstäben Gottes und wenn wir vor ihm stehen, da kommt doch immer einiges zutage, was uns vielleicht nicht so angenehm ist. Und darauf werden wir zu reden kommen und auch, dass wir nicht so bleiben müssen, wie wir sind, wie wir gesungen haben, wie du es betont hast. Auch das wird heute noch Thema sein. Ja? So gesehen, eine bessere Einleitung hätte es gar nicht sein können. Und wir sehen, auch da führt Gott das eine Wort ins andere. Gell? Wir dürfen uns darauf verlassen. Ja, wir sind im 2. Samuel unterwegs. Im 1. Samuel, den wir schon besprochen haben vor einiger Zeit, stand König Saul im Mittelpunkt. Und nun ist es König David, der König Saul ablöst. Saul ist auf ganz dramatische Weise bei Auseinandersetzungen, bei Kriegerischen gestorben, auch sein Sohn Jonathan. Und was geschah dann, bevor wir zu unserem Kapitel kommen, nahezu 7 Jahre oder 7 Jahre Bürgerkrieg, dann anschließend und etliche Bedrohungen. Und in unserem Kapitel nun ist der Bürgerkrieg endlich zu Ende, nach sehr, sehr blutigen Kämpfen. Und David wird König über ganz Israel. Das erwartet uns heute, also so ein bisschen eine Zusammenfassung und Vorschau, dass wir das ungefähr einordnen können. Nun, bevor wir uns auf den Text stürzen, das Alte Testament ist nicht immer eine leichte Kost und das wird es auch heute nicht sein. Es ist für manche immer befremdlich zu lesen, nicht nur, oder für viele befremdlich zu lesen, nicht nur, weil es in einer längst vergangenen Kultur spielt, sondern auch, weil es relativ schonungslos ist und die Leute oft das Gefühl haben, boah, warum ist das Alte Testament so brutal und ich weiß nicht, Gott irgendwie so weit weg. Und aber dem muss ich heftig widersprechen. Es ist so, dass natürlich die Bibel und vor allem das Alte Testament relativ schonungslos zeigen, wie die Welt ist und wie der Mensch oft ist und wie es in der Welt zugeht. Aber das Alte Testament und die ganze Bibel insgesamt ist keine Anleitung für Brutalität oder keine Anleitung zum Garstigsein oder zur Kriegsführung oder sonst irgendwas. Ganz im Gegenteil, es zieht sich wie ein roter Faden durch, wie Gott sich zu diesen Dingen positioniert und was dabei rauskommt und wie Gott dazu steht. Da gibt es nicht den leisesten Zweifel. Und auch die Barmherzigkeit und Gnade Gottes ist durchgehend ersichtlich. Und man sieht, was Gott gefällt und was Gott nicht gefällt. Das ist ganz deutlich erkennbar. Und Gott ist auch im Alten Testament erreichbar für alle, wie du es so schön gesagt hast, die einen Schritt zurückgehen und ihn suchen. Er ist in vielen Augenblicken und für viele Menschen nahbar, erreichbar und ein Gott der Gnade und Barmherzigkeit. Aber wir erleben auf der anderen Seite eine Welt, die unbarmherzig ist, wo der Mensch eigentlich völlig versagt in seinem Handeln. Und man könnte jetzt natürlich auch fragen, warum greift Gott nicht ein? Er greift ein, aber nicht immer sofort, bis heute. Und es ist in seinem Wesen, wir sind geschaffen von Gott, aber auch mit Souveränität geschaffen. Und die Souveränität unseres Handelns wird kaum eingeschränkt durch Gott. Aber wie er dazu steht, ist ganz klar. Wir sind souverän in unserem Handeln, aber wir sind auch in Verantwortung dafür. Daran kann kein Zweifel bestehen. Das möchte ich mal grundsätzlich vorausschicken, weil wir immer wieder Geschichten lesen im Alten Testament und auch heute, die uns enorm herausfordern. Und auch heute, obwohl der Bürgerkrieg zu Ende ist, allein im Kapitel 5 gibt es 3 Berichte über Schlachtfelder. Keine leichte Kost. Gut, ich würde sagen, wir schauen uns den Text gemeinsam an. Ich erlaube mir, das gesamte Kapitel 5 zu lesen, auch wenn es ein bisschen länger ist. Das schadet uns nichts. Dann wissen wir wenigstens, dass alles da ist vom Kapitel 5. Also es geht um die Zeit nach dem Bürgerkrieg und da heißt es im Kapitel 5. Danach zogen alle Stämme Israels, das waren insgesamt 12, nach Hebron zu David und sagten, wir alle gehören zu deinem Volk. Schon lange, selbst als Saul noch unser König war, hast du das Heer Israels im Kampf angeführt und der Herr hat dir zugesagt, du wirst wie ein Hirte mein Volk Israel führen und wirst der Anführer Israels sein. Und so schloss König David bei Hebron vor dem Herrn einen Bund mit den Ältesten Israels und sie salbten ihn zum König über Israel. David war 30 Jahre alt, als er König wurde. Er herrschte insgesamt 40 Jahre lang, 7 Jahre und 6 Monate in Hebron als König über Juda, das ist einer dieser Stämme, und 33 Jahre in Jerusalem als König über ganz Israel und Juda, das sind wieder die insgesamt 12. Danach führte der König seine Truppen nach Jerusalem, um gegen dessen Einwohner, die Jebusiter, zu kämpfen. Was sagen die Jebusiter? Die sagen, hier werdet ihr nie hereinkommen, höhnten die Jebusiter. Selbst Blinde und Lahme könnten euch abwehren. Sie hielten sich für sicher. Doch David eroberte die Festung Zion, die heutige Stadt Davids. An diesem Tag sagte David, kriech durch den Wassertunnel in die Stadt hinauf und bring die Jebusiter um, die mir so verhasst sind, auch die Lahmen und Blinden. Daher kommt das Sprichwort, Blinde und Lahme dürfen das Haus nicht betreten. David machte die Festung zu seinem Wohnsitz und nannte sie Stadt Davids. Er baute weitere Befestigungen um die Stadt, vom Milo ausgehend stadteinwärts, und David wurde immer mächtiger, und weil die Hand des Allmächtigen mit ihm war. Hiram, der König von Tyros, schickte Boten zu David. Sie kamen zusammen mit Zimmerleuten und Steinmetzen, die ihm einen Palast bauen sollten. Hiram schickte außerdem Zedernstämme aus Bauholz. Daran erkannte David, dass der Herr ihn als König über Israel bestätigt und sein Königtum seinem Volk Israel zuliebe groß gemacht hatte. Nachdem David von Hebron nach Jerusalem gezogen war, nahm er sich noch weitere Frauen und Nebenfrauen und bekam noch viele Söhne und Töchter. Das sind die Namen von Davids Söhnen, die in Jerusalem geboren wurden. Schamua, Schobab, Nathan, Salomo, Jibja, Elishu, Nefek, Jafia, Elishama, Eliada und Eliphelet. Als die Philister hörten, dass David zum König über Israel gesalbt worden war, kamen sie mit ihrem ganzen Heer, um ihn in ihre Gewalt zu bringen. Aber David erfuhr davon und zog sich in die Festung zurück. Die Philister kamen und schlugen ihr Lager im Tal Rephaim auf. Da fragte David den Herrn, soll ich hinausgehen und mit den Philistern kämpfen? Wirst du sie in meine Hand geben? Und der Herr antwortete, ja, geh hinaus, ich sorge dafür, dass du sie besiegen wirst. Da zog David nach Baal Perasim und besiegte die Philister. Der Herr hat es getan, rief David. Er brauste durch meine Feinde hindurch wie eine wütende Flut. Und er nannte den Ort Baal Perasim, das heißt so viel wie der Herr ist ihn durchgefegt, hat ihn durchgebrochen. Das heißt es eigentlich übersetzt, darum heißt es so. Die Philister hatten ihre Götzen dort zurückgelassen und David und seine Männer nahmen sie mit. Doch schon bald darauf kehrten die Philister zurück und schlugen ihr Lager wieder im Tal Rephaim auf. Und auch diesmal befragte David den Herrn. Greife sie nicht von vorn an, antwortete der Herr, sondern umgehe sie und falle ihnen beim Bakerwald in den Rücken. Sobald du in den Wipfeln der Bakerbäume ein Geräusch hörst, das wie Schritte klingt, dann greif an. Das wird das Zeichen sein, dass der Herr vor dir hergezogen ist, um das Heer der Philister zu schlagen. David tat, was der Herr ihm befohlen hatte und besiegte die Philister von Gibeon an bis nach Gesa. Ja, meine Lieben, wir stellen uns die Welt gerne ein bisschen friedlicher vor, aber wir brauchen nur dieser Tage ein bisschen durch die Zeitungen blättern oder im Internet schauen und wir wissen, dass sie nicht friedlicher ist. Diese Welt ist keine gute, trauen wir jetzt einmal einfach sagen. Weltweit haben wir große Konflikte und wenn wir nur zwei herausnehmen, dann wissen wir, ja, wir brauchen nur in die Ukraine schauen oder eben derzeit auch nach Israel oder in den Gazastreifen, um zu wissen, wie die Welt oft funktioniert, tickt, tut. Eines ist mir ganz, ganz wichtig. Ich werde schon auch Bezug nehmen auf diese Krisenherde, aber was mir ganz, ganz wichtig ist. Es geht mir bei der Predigt nicht um die aktuelle Situation Israels und im Gazastreifen, auch wenn sich dazu allerlei passende und unpassende Vergleiche anstellen ließen, möchte ich unser Augenmerk ganz woanders hinlenken. Ja, Gott hat seine eigene Geschichte vor mit Israel, da müssen wir nur abwarten und dann werden wir sehen, was Gott mit Israel tut und wie das alles ist oder nicht ist. Darauf möchte ich heute nicht eingehen und keine Spekulationen loslassen. Aber was viel interessanter ist, ist, wenn wir uns die Geschichte und den König David anschauen, da gibt es doch allerlei Dinge, die immer gültig sind, die immer von Bedeutung sind und da möchte ich hinschauen. Was möchte ich eigentlich, dass wir lernen? Das erste ist einmal, dass wir uns zwar eine schöne Welt wünschen können, dass wir uns aber nicht immer aussuchen können, ob wir gerade in einem Krisengebiet leben oder nicht. Keiner sucht sich aus, in einem Kriegsgebiet zu leben. Keiner sucht sich aus, in einem Krieg verwickelt zu sein. Und wir brauchen uns jetzt nur anschauen, egal wie wir dazu stehen, ich denke nicht, dass vor Anfang Oktober Israel vorhatte, einen derartigen Militärschlag zu führen. Wie man das jetzt bewertet, dass sie es gemacht haben oder nicht, sei dahingestellt. Aber auch die Führungskräfte hatten sicher vor Anfang Oktober nicht vor, ein derartiges Ausmaß an militärischen Einschreiten im Gazastreifen zu machen. Auf der anderen Seite, wenn wir uns anschauen, wie die Bevölkerung darunter leidet und was dort geschieht, egal ob das jetzt Terroristen sind oder nicht, es ist fast nicht auszuhalten. Und keiner hätte euch das im September sagen können. Wie die Entscheidungen getroffen werden, ist wieder eine andere Geschichte. Möchte ich auch speziell nicht dort hinschauen, aber ganz allgemein dann einen Blick drauf werfen. Oder in der Ukraine. Ja, das betrifft uns nicht so direkt, aber man muss auch ganz deutlich sagen, keiner von uns ist gefragt worden und die EU hat sich relativ deutlich positioniert. Wir sind dort nicht direkt involviert, aber es ist auch ganz klar, wir sind indirekt beteiligt an diesen Geschichten, politisch zumindest. Und wir spüren auch, dass das nicht so ganz ohne ist und das ist uns auch nicht ganz angenehm. Es hat sich keiner von uns ausgesucht und in der Ukraine schon gar niemand, was da passiert. Und auch viele russische Soldaten haben sich nicht ausgesucht, dort in den Krieg eingezogen zu werden. Und die zweite spannende Frage, und auf das möchte ich ganz besonders schauen, weil auf das eine haben wir nur bedingt Einfluss, zumindest als normale Bürger. Und die zweite spannende Frage ist, wie treten wir diesen Krisen als ganz normale Menschen entgegen? Wie verhalten wir uns? Was tun wir in so einer Krise? Wozu sind wir aufgefordert? Um wieder ein Beispiel herauszugreifen, ich habe es sehr dramatisch gefunden, wie berichtet wurde, dass im Gazastreifen Hilfskonvois überfallen wurden, die Fahrer aus den Autos gezerrt wurden, verprügelt worden sind. Das zeigt einerseits, wie dramatisch die Not dort ist und wie unterversorgt die Bevölkerung ist. Auf der anderen Seite zeigt so war die Brutalität, weil der Fahrer, der reingefahren ist, um ihnen zu helfen, der hat es wahrscheinlich einmal am wenigsten verdient, dass sie ihn auserzahnen und verprügeln. Aber es zeigt, wie dramatisch die Situation dort ist. Und das ist schon etwas, wo ich mir denke, wie verhalten wir uns in so einer Situation? Ich möchte nicht sagen, wenn ich einer der Betroffenen bin, wie ich mich gegenüber so einem LKW verhalte oder einem LKW-Fahrer. Das wage ich heute hier, der ich satt und rund vor euch stehe, nicht zu behaupten. Aber ich wünsche mir, dass ich auch in so einer Situation nicht unbedingt zu denen gehöre, die Fahrer vom Hilfskonvois verprügeln. Das wünsche ich mir. Und das ist eine große Herausforderung. Wie verhalten wir uns gottgefällig, also so, wie es Gott gefällt und richtig, in Krisen, in Gefahren, in Ungerechtigkeit und existenziellen Bedrohungen? Und ich denke, da können wir sehr viel von König David lernen, zumindest bis zu diesem Zeitpunkt. Später gibt es ein paar Ausrutscher von ihm. Aber wir können trotzdem sehr viel davon lernen. Und diese Frage, wie wir uns in solchen Krisen verhalten und wie wir da reagieren und richtig reagieren, ist umso größer, je größer die Krise ist. Ist klar, bei einer kleinen Krise kriegen wir schon irgendwie. Und je größer unsere Verantwortung ist. Das ist nämlich auch nicht wurscht. Weil wenn ich eine große Verantwortung habe, egal wo ich stehe, wirkt sich das, was ich tue, viel stärker aus auf das, was geschehen wird. Und das sind schon Dinge, die wir uns fragen müssen und auch fragen müssen, bevor uns eine Krise oder große Herausforderung packt. Denn in solchen Krisen werden Höflichkeiten und angelernte Manieren schnell über Bord geworfen, aber der Charakter bleibt. Und das ist für mich der Unterschied zwischen guten Manieren und einem Charakter. Die Manieren sind schnell weg, wenn es darauf ankommt. Das, was in der Krise bleibt und offensichtlich wird, ist dann der Charakter eines Menschen. Und daran soll uns gelegen sein, dass wir auch bestehen können und auch gut vor Gott bestehen können, wenn wir in einer Krise sind und wenn wir in Schwierigkeiten sind. Und da können wir wirklich viel lernen. Ja, keiner kann sich aussuchen, ob er in einer Krise gerade sich befindet oder nicht, oder nur bedingt. Aber es macht schon einen Unterschied, was ich mache. Ich möchte da noch ein Beispiel bringen. Niederösterreich war russische Besatzungszone nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich weiß von authentischen Erzählungen, von Geschichten her, dass es zum Beispiel in Eckartsau faktisch keine Übergriffe gab. Warum? Es war dort jemand, Kommandant, der geschaut hat, dass die Truppen in Ordnung sich dort benehmen. Es gab einen Übergriff auf eine Frau, das wurde gemeldet. Jetzt kann man sagen, harte Strafe. Der russische Soldat wurde hingerichtet und eine Ruhe war in der Ortschaft. Das kennt man von anderen Ortschaften nicht so. Da weiß man ganz genau, dass es massive Übergriffe gegeben hat. Und das, denke ich mir, das macht es aus, kann ich auch trotz Kriegssituation, obwohl ich an der Macht bin, obwohl ich Rachegefühle habe und sonst irgendetwas, treffe ich gute Entscheidungen auch da und sorge ich dafür sozusagen für Ruhe und Ordnung. Oder für Gerechtigkeit. Oder dass Leute ordentlich behandelt werden. Es ist also nicht so, dass man gar keinen Einfluss hat, wenn man auch Verantwortung hat. Den hat man sehr wohl. In einem gewissen Bereich. Ja, und gerade in dieser Hinsicht, wie gesagt, hat David uns einiges vorgelegt und der Fritz hat es letztens auch so schön anklingen lassen, so ganz kurz zusammengefasst, Demut schlägt Machtstreben. Wir haben immer wieder erlebt im Leben von David, dass er persönlich angegriffen wurde, dass er Gelegenheit hatte, sich auch für diese Angriffe persönlich zu rächen. Er hat eigentlich immer geschaut, dass er das Eigenwohl nie über das Gemeinwohl stellt. Und ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Ich darf schon auf meine Bedürfnisse schauen. Aber ich sollte, wenn ich in Verantwortung bin, wie beim König David, nie die eigene Stellung ausnützen, um Persönliches wirklich auszunützen, um meine persönlichen Bedürfnisse auszubauen, zu befriedigen, um sozusagen diesen Machtmissbrauch zu machen. Und ich denke, dass überall dort, wo viel Macht ist, auch viel Verantwortung sein muss. Das ist auch etwas, das wir von David lernen können. Und mir gefällt es, dass in dem Wort Verantwortung die Antwort drinnen steckt. Wir haben Antwort zu geben für die wir verantwortlich sind. Wir haben aber auch Gott gegenüber Antwort zu geben. Für das, was wir tun, haben wir auch Gott Antwort zu geben. Wir haben heute schon gehört, es ist ein gnädiger Gott. Es ist nicht so, wenn wir einmal Dinge falsch machen, dass wir sofort unten durch sind. Ganz im Gegenteil. Das werden wir noch anschauen genauer. Aber trotzdem haben wir darüber Antwort zu geben. Es ist nicht egal. Und Gott ist es nicht egal. Das werden wir auch später bei der Geschichte Davids noch sehen. Und dann ist die Frage, wem gegenüber bin ich verantwortlich? Nun, privat gesehen bin ich Gott gegenüber verantwortlich, ganz klar. Jeder von uns, ganz egal, ob er jetzt eine besondere Funktion hat oder nicht. Aber jeder ist in seinem Handeln und Tun steht vor Gott. Und auch wenn wir einen gnädigen Gott haben, haben wir uns zu fragen oder sollten wir uns fragen, sind wir richtig unterwegs? Oder wie du schon gesagt hast, drehen wir uns nicht lieber einmal um und wir sind wieder in Gottes Arme, ja? Oder gehen wir unseren Weg. Und wir sind als Privatpersonen, und so möchte ich es ausdrücken, jeder, der wissen möchte, was der Nächste ist, darf die Geschichte des barmherzigen Samariters im Neuen Testament durchlesen, aber wir sind dem Nächsten gegenüber verantwortlich. Egal, ob er jetzt auf der Straße daherkommt, ob es der Nachbar ist, ob es der Arbeitskollege, die Arbeitskollegin ist, ganz egal. Wir sind dem Nächsten gegenüber verantwortlich. Nicht für alles, aber zumindest so, wie wir dem Menschen begegnen. Und dann, und das ist eine ganz wichtige Sache, das ist die private Person. Gibt es aber auch noch Funktionen, Ämter und die Profession, den Beruf oder man ist Verwalter oder verwaltet etwas. Und das ist ein zusätzliches Maß an Verantwortung, aber auch ein zusätzliches Maß an Autorität, das muss man auch dazu sagen. Hausnummer bei der Feuerwehr, ich bin einfach nur ein Feuerwehrmann. Ja? Ich habe auch Verantwortung dort, wenn es heißt, aufsitzen, dort hinfahren, einen Schlauch ausschließen, sollte ich das machen. Ne? Das war nicht so schlecht, der Leo ist auch bei der Feuerwehr, der weiß das. Gell? War ganz gut, wenn es brennt, oder? Wenn man das macht. Ne? Aber dann gibt es noch andere, die ganz andere Verantwortungen haben. Ein Kassier, der Einsatzleiter, der Kommandant. Die haben mehr Autorität, aber auch mehr Verantwortung als ich. Die haben zum Beispiel, der Einsatzleiter ist für die Sicherheit der Mannschaft verantwortlich am Einsatzort. Der muss schauen, dass alles funktioniert, aber dass keiner zu Schaden kommt nach Möglichkeit. Das ist ein ganz anderes Ausmaß an Verantwortung, das ich habe, wenn ich nur einmal einen Schlag anschließe, sage ich jetzt einmal so lapidar. Und auch da ist unser Charakter ganz wichtig, auch wenn wir, wenn wir diese Autorität haben und diese Verantwortung. Wir müssen ganz klar sagen, dass wir unseren Charakter nicht einfach geschwind einmal an- und abschalten können. Das geht nicht. Ich sage es jetzt einmal, wenn wir einen miesen Charakter haben als Privatperson, werden wir nicht plötzlich in unserer Funktion so wahnsinnig super sein. Wenn wir einen gereiften und guten Charakter als Privatperson haben, dürfen wir davon ausgehen, dass es uns vielleicht in unseren Funktionen auch besser gelingt. Und vielleicht ist es so, dass manche ein bisschen Angst haben vor Konsequenzen, hat aber nichts mit dem Charakter zu tun. Ne? Die haben Angst vor einer Strafe und so weiter und daher tun sie es nicht und verhalten sich auch in ihrer Funktion brav. Aber wenn es dann die Gelegenheit gibt, dass sie das Gefühl haben, da kommt mir eh keiner drauf, dann machen es viele trotzdem. Und Charakter heißt, dass ich es nicht einmal dann mache, wenn ich die Gelegenheit habe. Charakter heißt, dass ich auch dann bestehe, wenn ich in einer Krise bin, in einer schwierigen Situation. Und interessanterweise bei den anderen erkennen wir das immer sehr schnell. Wir brauchen nur ein bisschen die Presse aufschlagen, die Zeitung aufschlagen. Da hören wir, ja, dieser hat seine Position ausgenützt und hat sich da bereichert. Und der war ein bisschen übergriffig, weil er glaubt hat, er ist der große Zampano und kann die Leute da schikanieren oder ausnützen, was auch immer. Klar. Da fällt uns das sofort auf. Aber unsere Herausforderung soll nicht sein, dass es uns bei den anderen auffällt. Und wenn es uns bei den anderen auffällt, sollte man vielleicht schauen, ob wir nicht im Kleinen auch da sehr schlampig unterwegs sind. Und da kommen wir genau zu dem, was du gesagt hast. Das betrifft uns alle irgendwie. Da möchte ich mich nicht ausnehmen. Ja. Wenn man so aufs Erste hinschaut, denkt man sich, ja, passt eh. Aber Calvin, der große Theologe, sagt, der Mensch, also so grob zusammengefasst, der Mensch erkennt sein eigenes Handeln nur in der direkten Konfrontation und in der Gegenüberstellung mit Gott. Erst wenn Gott ihm gegenübersteht, ungespiegelt, dann merkt man eigentlich, wo es uns nicht passt. In der Überführung. Und genau das, und das ist das Interessante, hat David erkannt. David, was genau? Ich erkenne mich nur selber, wenn ich auf Gott schaue. Weil Gott in der direkten Konfrontation den Maßstab vorgibt. Wenn wir nicht auf Gott schauen, ja, dann richten wir es uns irgendwie so, wie es für uns irgendwie zum Durchbringer ist. Wir machen es nicht schlechter, aber wir richten uns die Maßstäbe so, dass wir es halt irgendwie ohne Probleme schaffen, durch unsere eigenen Maßstäbe zu kommen. Aber wenn wir direkt mit Gott konfrontiert sind, dann sehen wir nicht die Maßstäbe, wie wir halt gerade einmal so sind, und das eh passt, weil die anderen nur schlechter sind, sondern dann sehen wir wirklich, aha, das ist eigentlich der Maßstab. Und das ist nicht immer angenehm. Und das ist auch erschütternd. Und David lebt es vor, wir werden später auch noch sehen, er hat schon gewaltige Ausrutscher. Und Gott konfrontiert ihn damit. Und nur in dieser direkten Konfrontation merkt David, was für ein Wahnsinn, das er gerade gemacht hat. Und ja, manchmal erschüttert uns das, manchmal bringt uns das irgendwie durcheinander, aber es ist nicht gut, wenn wir irgendwelche Maßstäbe haben, die halt irgendwie zu uns passen, weil wir so mit unserem Unvermögen durchkommen, sondern es ist schon gut, wenn wir uns von Gott die Maßstäbe klarlegen lassen. Und jetzt gibt es eines, wenn uns Gott damit konfrontiert, können wir es wegschirmen und können sagen, naja, morgen ist auch noch Zeit, dass ich mich damit auseinandersetze. Oder wenn ich in Pension bin, habe ich genug Zeit, dass ich mich damit befasse. Oder aber wir können uns bewegen lassen. Und wir können sagen, okay, da bin ich wirklich nicht gut unterwegs. Und jetzt kommt, wir brauchen uns nicht bucken wie ein geschlagener Hund und verhalten, sondern wir dürfen uns, und das haben wir im Lied auch anklingen lassen, wir dürfen uns Gott anvertrauen, weil wir wissen, dass es ein gnädiger und guter Gott ist. Wir wissen, dass er uns auf die richtige Spur bringen will. Er möchte, dass wir unseren Charakter entwickeln. Er konfrontiert uns mit diesen Dingen, damit wir auch in einer Krise gerade stehen können. Er konfrontiert uns damit, dass wir nicht nur Manieren haben, sondern einen Charakter. Und das ist es eigentlich. Und wir brauchen uns nicht fürchten, dass wir Schläge kriegen, wie irgendeiner, sondern wir wissen, wir sind in seiner Barmherzigkeit und Gnade aufgehoben. Es ist nicht angenehm, wenn er den Finger drauflegt. Aber es geht nicht darum, dass er uns niederdruckt, sondern es geht darum, dass wir in unserem Charakter wachsen. Und das ist eine tägliche Übung und Notwendigkeit. Und das fordert mich genauso heraus, wenn ich darüber nachdenke, wie alle anderen oder viele anderen, sagen wir so. Ja, diese Welt ist keine gute, das haben wir schon festgestellt und wir haben schon gesagt, allein in dem Kapitel gibt es 3 Schlachtfelder. Und wie schaut das jetzt aus? Um das noch einmal konkret auf den Predigttext runterzubrechen. David hat als König Verantwortung und Autorität und er hat in dieser Verantwortung und Autorität auch Kriege zu führen. Natürlich. Es wird ihm manchmal gar nichts anderes übrig bleiben. Wenn sie die Philister da zusammensammeln, weiß ich nicht, ob es die richtige Methode ist, dass man sagt, ja, warten wir halt, bis sie uns niedergemacht haben. Aber es geht darum, als Funktion, also in seiner Funktion als König, hat er nicht nur die Möglichkeit, sondern auch die Verantwortung, das zu tun. Und werden dadurch Menschen getötet oder kommen sie zu Schaden? Ja, leider, muss man dazu sagen. Leider, das ist nicht angenehm. Kann er solche Dinge aus eigenem Antrieb machen, weil ihm, ich sage es jetzt einmal so ganz salopp, irgendwer einmal blöd gekommen ist, dass er sagt, so, da ist mir blöd gekommen, jetzt Truppen her, dem zeige ich sogar. Auf keinen Fall. Genau darum geht es. Es geht nicht um das, dass ihn jemand beleidigt hat, es geht nicht darum, dass ihn jemand schief angeschaut hat, sondern dass er seine Funktion nicht missbraucht. Und auch das können wir von David sehr genau lernen, von dem Buch, 1. Buch Samuel, wie er sich Saul gegenüber verhalten hat. Und wir werden es auch noch lernen bei anderen Staatskrisen, dass er da immer sehr demütig war. Ja, es ist ihm Kraft seiner Funktion und Kraft seiner Autorität erlaubt, Ja, aber er hat auch Verantwortung den Staatsbürgern sozusagen gegenüber. Ja, David fragt immer wieder nach dem Willen Gottes, auch bei den Kriegshandlungen, wie wir gesehen haben, fragt er danach und er weiß, dass er in allem die Barmherzigkeit, Vergebung und Führung Gottes braucht. Das weiß er. Nicht nur, dass er sie irgendwann hat, sondern er weiß, dass er sie braucht. Er geht zu Gott und er möchte, dass er gut handelt. Ja, und das sollten wir uns auch bewusst machen, dass wir die Führung und die Barmherzigkeit und Vergebung Gottes brauchen tagtäglich und darin sollen wir uns einüben. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass uns Gott da Haxel stellen will oder klar machen will, sondern er will eigentlich, dass wir wachsen. Wie du schon gesagt hast, wir sollen zu seiner Ebenbildlichkeit hinwachsen. Wir sollen eigentlich zu der Schöpfung werden, die er für uns gedacht hat. Auch wenn er uns im souveränen Handeln nicht gleich und nicht sofort einschränkt, ist es sein Wunsch, dass wir seinem Herzen gemäß leben und handeln und tun. Und das können wir nicht aus eigener Kraft heraus, sondern nur in der Gegenüberstellung und auch durch die Barmherzigkeit und Gnade und Führung Gottes. Und das sollten wir tagtäglich üben. Und ich denke mal, wenn wir uns dessen immer wieder bewusst sind, das stärkt unseren Charakter. Das ist es eigentlich. Und das ist es, ihr wisst schon, der Charakter ist das, was auch in der Krise bleibt, gell? Ja, das wünsche ich uns allen. Und jetzt darf ich ein bisschen egoistisch sein, nicht zuletzt mir. Aber ich wünsche es uns allen, gell? Ich darf vielleicht nur kurz beten. Ja, Herr, du forderst uns immer wieder heraus durch dein Wort. Und wir sehen auch immer wieder, dass du von Dingen schreibst, die nicht leicht verdaulich sind. Aber du zeigst immer wieder auch dein Gesicht, du zeigst, was für die Gerechtigkeit hast, du zeigst aber auch, was für die Barmherzigkeit hast und du zeigst uns, dass du mit uns Menschen arbeiten willst und dass du mit uns zum Ziel kommen willst und nicht ohne uns. Und da möchte ich dir einfach danken. Ich möchte bitten, dass du uns führst und tagtäglich auch uns zur Seite stehst, da wo wir es brauchen. Amen.